schön, euch zu sehen. Etwas, was mich einfach beschäftigt und ich muss das heute noch klären. Was um alles in der Welt ist eine Gulaschkanone? Es hat mich so beschäftigt, ich habe mich nicht mehr konzentriert. Hast du etwas gesagt vorher? Die letzten paar, ich habe mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe die ganze Zeit, was ist eine Gulaschkanone? Aber ist ja gleich. Vielleicht kann mir das jemand erklären oder ich sehe es dann nachher, was das ist. Ja, genau. Eine Gulaschkanone. Gut, eine Geschichte zum Anfangen. Eine Geschichte zum Anfangen, die sich ereignet hat vor ein paar Jahren. Es geht um einen Typ, der heißt Joshua Bell. Joshua Bell ist schon als Bub ein spezieller Bub gewesen. Und die Eltern haben gemerkt, irgendetwas ist außergewöhnlich mit dem Kind. Er hat schon mit 3 oder 4 Jahren hat er zum Beispiel ein Gummiband an seiner Kinderkommode angemacht und hat das Gummiband gespannt und hat dann auf dem Gummiband angefangen Gige spielen durch die Veränderung von der Spannung und hat klassische Stücke gespielt auf dem Gummiband mit 3 oder 4 Jahren. Und die Eltern haben gedacht, vielleicht wäre es eine gute Idee, um das Kind im Musikunterricht zu schicken. Es könnte ja etwas rauskommen dabei. Und es ist tatsächlich etwas rausgekommen dabei. Der Joshua Bell ist einer der begnadetsten und berühmtesten Violinisten der Welt geworden. Er ist bald gefeiert worden auf dem ganzen Globus, füllt die grössten Konzertsäle der Welt. Er spielt auf einer Stradivari-Geige, gebaut im Jahr 1730. Die Geige, die hat er für 3,5 Millionen $ gekauft. Auf dieser Geige spielt er. Und wie gesagt, ist anerkannterweise einer der herausragendsten Geigenspieler der Welt geworden. Aber das ist nur die Vorgeschichte von dem, was ich euch erzählen will. Wie die Washington Post, eine berühmte Zeitung im Kreis Washington, die Washington Post, die haben die Idee gehabt, so eine empirische Studie zu machen zu der Wahrnehmung von Menschen im Alltag. So zu der Frage, wie nehmen wir in unserem Alltag, wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Und sie haben die Idee gehabt, sie könnten den Joshua Bell anfragen, den berühmten Violinist, und ihn in einer U-Bahn-Station zu der Rush-Hour anstellen und ihn in halbwegs verlotterter Kleidung dort anstellen mit einem offenen Gigenkoffer und er soll dort spielen, während die Leute quasi auf dem Weg zur Arbeit sind. Und sie wollten herausfinden, was passiert, wenn einer der besten Violinisten der Welt auf einer der teuersten Gigen der Welt einige von den schönsten klassischen Stücken von der Menschheitsgeschichte spielt in der Unterführung in einer U-Bahn-Station beim Werktagsbetrieb. Der Joshua Bell hat mitgemacht, obwohl Leute ihn gewarnt haben, Kollegen von ihm, Musikexperten, haben ihn gewarnt vor dem und gesagt, wenn du das machst, das wird einen riesen Menschenauflauf geben. Es gibt ein Chaos in dieser U-Bahn-Station, weil die Leute werden merken, was das für eine faszinierende Musik ist und die werden dort zusammenlaufen. Es gibt ein riesen Ghetto. Aber er hat mitgemacht und da steht er, wir haben das Bild von ihm in einem ausgelotterten, in einem Konzertsaal, der Joshua Bell. Und das ist in dieser U-Bahn-Station. In einem verzogenen Pulli mit einem Baseball-Käppli spielt er Geige. Es gibt ein Video, du kannst es auf YouTube googlen, findest es sofort, Joshua Bell, Metro Station. Und dann kannst du das Video anschauen, im Zeitraffer, 45 Minuten hat er gespielt in dieser U-Bahn. Akustik sei überraschend gut gewesen. Die Leute, die beteiligt waren an diesem Experiment, haben gesagt, sie sind völlig geflasht gewesen von der Akustik in dieser U-Bahn-Station. 45 Minuten spielt er, 1097 Personen laufen durch die U-Bahn-Station und laufen stracks am Joshua Bell vorbei. Leute zahlen Hunderte von Dollar, um irgendeinen Sitz zu bekommen in einem von seinen Konzerten. Und da spielt er beim Werktagsbetrieb in einer U-Bahn-Station. Praktisch niemand haltet an, niemand applaudiert, niemand nimmt Notiz. In 3/4 Stunde nur 6 Leute haltet überhaupt an, um ein paar Sekunden länger zuzuhören, wie der Joshua Bell spielt. Ungefähr 20 Leute halten zwar nicht an, aber werfen ihm quasi beim Vorbeigehen etwas in den Gigenkoffer rein. Und eine Frau ist vorbeigelaufen, die hat vor wenigen Tagen ein Konzert von Joshua Bell besucht und hat ihn gekannt und hat ihm darum 20-Dollar-Noten in den Koffer geworfen. Die anderen zusammen, die anderen 1096 Leute, haben insgesamt 12,37 Dollar zusammengelegt in diesen 3/4 Stunde. Der Meister ist am Werk. Aber niemand merkt es. Der Meister spielt Musik vom Meister, von einem weltberühmten Violinist. Er füllt den Raum. Und niemand ergreift die Gelegenheit, zum zuzuhören. Niemand ergreift die Gelegenheit zum Teilwerden von dieser außergewöhnlichen, einzigartigen Erfahrung in dieser U-Bahn-Station. Ich möchte euch einen Text lesen von Paulus im Kolosserbrief und dann später auf die Einstiegsgeschichte zurückkommen. Der Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 4 Folgendes. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Der Paulus schreibt den Brief an Kolosser und er schreibt von einer Botschaft. Er schreibt von dieser Botschaft, die ihn durch die ganze damalige Welt durchgeführt hat. Und er schreibt von dieser Botschaft, die ihn zuletzt ins Gefängnis gebracht hat. Die Botschaft, die so gut ist, dass kein Mensch selber hätte drauf kommen. Die Botschaft, die ist so gut. Der Paulus redet vom Geheimnis, wo Jesus ihm oder ihnen offenbart hat. Vom Geheimnis von Jesus. Geheimnis von Jesus. Das Geheimnis von Jesus ist Gott. Gott ist so wie Jesus. Das sagt der Paulus ein paar Kapitel vorher im Kolosserbrief, im Kolosser 1, sagt er, Jesus ist ein Bild vom unsichtbaren Gott. Das ist ein Geheimnis von dieser Botschaft. Es ist ein Geheimnis, das man nicht für sich behaltet, sondern es ist ein Geheimnis, das man jedem erzählt. Das meint der Paulus da. Er ist mit dem Geheimnis um die Welt gegangen und hat es jedem erzählt. Das Geheimnis, dass Gott tatsächlich so ist wie Jesus Christus. Jesus ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Jesus gibt Gott ein Gesicht. Gott ist so wie Jesus. Gott ist ein Gott, der uns nicht allein lässt. Gott ist ein Gott, der uns nicht auf dem Planet umeinander wursteln lässt und zuschaut, wie wir uns gegenseitig den Grind einhauen. Gott ist nicht ein Gott, der beobachtet, wie gut oder schlecht wir uns metzgen auf dieser Welt. Aus Distanz. Und dann sein Urteil fällt über unserem Leben. Gott ist ein Gott, der genau wie Jesus, der in Jesus, mitten unter uns kommt, uns begegnet. Gottes Liebe drängt ihn dazu, Teil von unserer Geschichte zu werden, Teil von deinem Leben zu werden. Gottes Liebe haltet ihn nicht zurück, sondern Gottes Liebe drängt ihn, um mitten unter uns zu kommen und uns in Jesus Christus zu zeigen, wie kompromisslos er uns liebt. Gott schaut uns in Jesus in die Augen und sagt uns, du bist mir so viel wert, dass ich mein Leben für dich hingebe. Das ist die Botschaft, die der Paulus um die ganze Welt gebracht hat, das Geheimnis, wie er sagt in unserem Text, er redet vom Geheimnis von Gott, das Geheimnis von Jesus Christus, nämlich, dass Gott so aussieht wie Jesus, dass Gott so ist wie Jesus, dass Jesus uns Gott selber zeigt. Und wo der Paulus hingegangen ist, hat er Erweckung ausgelöst unter den Menschen und Aufruhr. Erweckung, weil Menschen von dieser Botschaft, von dem Gott, so getroffen waren, dass es ihr Leben für immer auf den Kopf gestellt hat. Dass sie gesagt haben, wenn Gott mich so liebt, wenn das wahr ist, dann lässt mich das nicht kalt. Dann kehrt das mein Schicksal auf, drüllt das mein Schicksal auf den Kopf. Und Menschen sind dem Jesus nachgefolgt. Kirchen haben sich gebildet, überall, wo der Paulus hingekommen ist. Aber überall, wo er hingekommen ist, hat er auch Aufruhr ausgelöst. Aufruhr unter dem religiösen Establishment, Kreisen vom Judentum, hat er wahnsinnig Widerstand ausgelöst. Und natürlich unter den Römern. Denen hat das nicht gepasst, wenn einer kommt und ein anderes Königreich, das Königreich von Gott ausruft. Und darum ist der Paulus, überall wo er hingegangen ist, in Gefahr gewesen, um in der Kiste zu landen. Und er hat eigentlich, wenn er noch einmal hingegangen ist an einen neuen Ort, ich bin sicher, er hat sich nicht erkundigt, wo die besten Restaurants sind und wo man in Griechenland am besten Moussaka isst oder so, sondern er hat sich informiert, in welchem Zustand Gefängnisse sind in dieser Stadt, wo er hingeht, weil er hat gewusst, früher oder später lande ich dort. Und so war es auch in Rom gewesen. Und er ist in Rom im Gefängnis gelandet. Und er schreibt in unserem Text, ich sitze da, ich sitze in diesem Gefängnis, ich bin in Gefangenschaft, weil ich die Botschaft von Jesus verkündet habe. Und er schreibt den Brief an die Christen in Kolosse, er schreibt den Brief aus dem Gefängnis. Und gerade in unserem Text wird er sehr persönlich. Das ist vielleicht der persönlichste Abschnitt vom ganzen Kolosserbrief, wo der Paulus sehr so von seinem Herz aus den Christen in dieser Stadt Kolosse schreibt und sagt, Leute, betet auch für mich, betet auch für mich. Er sagt ihnen vorher, betet jederzeit, lernt nicht los, Gott zu bestürmen, lernt nicht los, in Verbindung mit Gott zu bleiben im Gebet. Und dann sagt er ganz persönlich, und betet bitte auch für mich. Betet für mich, dass Gott uns, er sagt uns, weil er mit dem Timotheus zusammen im Gefängnis ist in Rom, dass Gott uns eine Tür öffnet. Ich finde das eine interessante Wortwahl. Er bittet die Christen darum, dass Gott ihm eine Tür öffnet. Und er sitzt im Gefängnis. Ich stosse nicht, wir haben keine Angst haben. Gell? Die es aufgestellt haben, die wissen, wie schlecht das hebt. Oder? Ihr wollt vielleicht sehen, wie es umgeht. Oder? Aber ich tue euch den Gefallen nicht. Oder? Er bittet aus dem Gefängnis und sagt, denkt mit mir dran, bestürmt mit mir Gott, dass Gott eine Tür öffnet. Aber der Paulus redet interessanterweise nicht von der Gefängnistür. Er redet nicht davon, er sagt nicht, betet, dass ich frei komme. Das wäre das Natürlichste, was man machen könnte. Also wenn irgendeiner von uns würde in der Kiste landen, nicht weil er irgendwie eine alte Frau auf die Straße geschupft hat oder so, sondern weil er das Evangelium von Jesus erzählt hat und zu Unrecht jetzt quasi im Gefängnis landet. Es wäre das Natürlichste, dann sagen Leute, betet für mich, dass ich wieder frei komme. Betet, dass ich aus dieser Kiste komme. Betet, dass sich die Türen vom Gefängnis öffnet. Aber der Paulus betet etwas anderes. Er betet für die Öffnung von anderen Türen. Er sagt, betet, dass sich Türen öffnet für Gottes Botschaft. Dass sich eine Gelegenheit öffnet, um dort, wo ich jetzt bin, etwas von dieser Liebe von Gott weiterzugeben. Betet darum, dass ich nicht, dass meine Hände nicht gebunden sind in diesem Gefängnis, dass ich nicht einfach umsonst in dieser Kiste hocke. Betet darum, dass ich dort, wo ich jetzt bin, kann Gelegenheit ergreifen und Menschen in Berührung bringen mit Jesus. Und es wäre auch nicht das erste Mal, wo das passiert. Wenn du die Apostelgeschichte liest, fällt dir auf, wie oft das vom Gefängnis aus Sachen passiert sind. Dass im Gefängnis Erweckung ausgebrochen ist, Menschen zum Glauben gekommen sind, die mit den ersten Christen inhaftiert waren, oder dass sogar römische Soldaten, Wächter vom Gefängnis, zum Glauben gekommen sind. Und er betet, wahrscheinlich hat er die Geschichten im Kopf und betet um so Gelegenheiten. Er betet, dass Gott ihm eine Tür öffnet, um Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Ich habe, im letzten Monat habe ich mit dem Matthias so ein Experiment gestartet. Oder? Wir haben am Anfang vom Oktober haben wir im Office so miteinander geschwätzt und gesagt, ja, wir wollten wieder mal so ein bisschen, mit ein bisschen mehr Nachdruck und Regelmäßigkeit beim Bibellesen dranbleiben, so bei der persönlichen, privaten Bibellese. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir könnten ja im Oktober miteinander die Apostelgeschichte lesen. Also nicht miteinander, aber synchron. Oder? Jeden Tag ein Kapitel. Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Der Oktober hat ein bisschen mehr als 28 Tage. Das macht rund ein Kapitel pro Tag. Und wir haben das angefangen, das Experiment. Und der Matthias war überhaupt nicht hilfreich in dieser Sache. Oder? Er hat mir dann am Morgen ein Bild geschickt von seinen Notizen, die er zum aktuellen Kapitel gemacht hat. Oder? Also, es war wie früher in der Schule. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir sind noch im Family Camp gsi und hatten noch Ferien gehabt und jetzt bin ich noch mit den Pastoren in der Türkei gsi. Ich bin einfach zu nichts gekommen. Ich bin brutal ins Hintertreffen geraten. Und der Matthias hat dafür gesorgt, dass mein schlechtes Gewissen auch sich entsprechend entwickelt. Aber jedenfalls, das ist nicht, was ich eigentlich auch erzählen wollte. Jedenfalls, ich habe genug können lesen, zumindest genug können lesen in der Apostelgeschichte. Ich bin offensichtlich immer noch nicht fertig. Aber ich habe genug können lesen, um zu merken, um eine herausragende Beobachtung zu machen. Ich habe beim Lesen immer wieder gemerkt, die ersten Christen, die erste Gemeinde, das sind Leute gewesen, die sind offensichtlich überzeugt gewesen, dass Gott überall, wo sie sind, entschlossen ist, sie zu brauchen. Die sind überzeugt, dass sie etwas zu geben haben. An unzähligen Stellen merkt man, wie sie durchs Leben gegangen ist, die sind die ersten Nachfolger von Jesus, die ersten Gemeinden, wie sie gelebt haben in dieser permanenten Erwartung. Wo ich auch bin, ist ein Stück Reich Gottes mit anwesend. Und wo ich auch bin, da ist Gott quasi parat, um durch mich durchwirken. In all meiner Zerbrochenheit, in all meinen Zweifeln, in all meiner Unabgeschlossenheit von meinem Leben. Aber Gott ist parat, um durch mich durchwirken. Ich so probiert das in einem Schlüsselsatz zusammenzufassen, der sich einigermaßen merken lässt. Die Überzeugung, die ich in der Apostelgeschichte gespürt habe, in vielen Geschichten, Jesus öffnet uns zumindest im Leben Türen, um Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen. Gott öffnet, die Leute sind überzeugt, Gott öffnet uns zumindest in unserem Leben Türen, um Menschen mit dieser Liebe von Jesus in Berührung zu bringen. Und das ist erstmal ein bisschen durchdenken, so im Blick auf unser Leben. Ich habe vorhin gesagt, Matthias war auch dabei gewesen, in der Türkei gewesen, mit allen ICF-Pastoren, so eine Woche, so ein Pastoren-Retreat. Und dort war noch ein spezieller Gastredner aus den USA dabei gewesen. Mit einer sehr erschlagenden Persönlichkeit. Und einmal so zu Abend bin ich mit den Pastoren, es war schon relativ spät gewesen, und es hat sich so eingebürgert, dass man so einen Mitternachtsimbiss nimmt. Oder? Das ist All-Inclusive, Ultra-All-Inclusive-Hotel gewesen. Oder? Da hat man mitten in der Nacht noch einen Mitternachtsimbiss nehmen. Das würde ich übrigens nicht empfehlen, einfach in Klammern. Das ist eine schlechte Gewohnheit. Oder? Das hilft auch im Schlaf nicht. Aber wie gesagt, wir sind dann der Mitternachtsimbiss und dann kommt der Gastredner von der USA kommt dazu und so, hello und so. Und hat da sein Handy angeschaut und hat so eine App gehabt, Periscope, was er gefilmt hat, ist live quasi gestreamt worden online und das hat dann all seine Leute in Texas in dieser Mega-Church haben das dann können schauen und so. Und dann hat er dann uns vorgestellt, so, what's your name? Und hat uns immer gefilmt und so. Und dann haben sich die paar Leute vorgestellt am Tisch und so. Und gesagt, woher sie kommen. Und plötzlich steht er vor mir und hebt mir da die Kamera ins Gesicht und sagt so, ja, Manuel, wenn du nur noch ein paar wenige Momente zum Leben hättest, wenn das die letzten Momente in deinem Leben wärst, was würdest du diesen 300 Leuten, die jetzt online zuschauen, ans Herz legen, oder? Und ich bin irgendwie auf dem Schlauch gestanden, oder? Ich habe gedacht, mir ist nichts Gescheites in den Sinn gekommen, das sinnvoll genug ist zum Sagen, aber nicht platt genug, dass man das Gefühl hat, ich wiederhole einfach irgendetwas aus der Sonntagsschule. Und ich bin so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefühlt, wie wenn das die letzten Momente von meinem Leben wären. Ich habe nachher gedacht, ich hätte einfach sagen sollen, was ich euch ans Herz lege, ist, hebt nicht anderen Leuten die Kamera in die Fresse und fragt ihnen von 300 anderen, was sie zu sagen haben. Aber das ist mir dort nicht in den Sinn gekommen. Und jedenfalls, er hat dann gesagt, ja, Jesus loves you und so und has a wonderful plan for your life und so. Ich habe dann gedacht, ja, auf das wäre ich jetzt auch noch gekommen, oder? Aber ist ja gleich. Also meistens sind die Situationen, die wir im Alltag erleben, sind die Türen, die sich uns im Alltag öffnen, um etwas zu sagen von dem Gott, den wir kennen, aber auch vielmehr zum etwas zu tun im Namen oder im Sinn von dem Gott, wo wir dienen. Meistens sind die nicht so plakativ, nicht so direkt. Meistens hebt uns niemand eine Kamera ins Gesicht vor Hunderten von Leuten und fragt uns nach einem Stichsatz, sondern meistens sind es Gelegenheiten, Türen im Alltag, wo sie sich uns auftun, wo ganz einfach, ganz gewöhnlich sind. Meistens, oft ist es ein Eindruck, den wir haben, mitten im Alltag, in Begegnungen, ein Eindruck, etwas zu sagen oder etwas zu tun oder etwas zu machen, wo irgendwo das Wesen von Gott zum Ausdruck bringt. Wir haben eine Idee, wir haben einen Gedanken. Manchmal sagen den Christen, ja, Gott hat zu mir geredet. Aber meistens ist es nicht, dass wir eine akustische Stimme hören oder dass irgendjemand mit unsichtbarer Hand an die Wand malt oder so, sondern wir haben einen Eindruck, irgendetwas kommt uns aufs Herz oder irgendein Gedanke schiesst uns durch den Kopf und wir denken, ja, das könnten wir machen. An dieser Pastorenretreat habe ich unter anderem den Leiter vom ICF in Freiburg wieder getroffen. Und mir ist in den Sinn gekommen, als ich ihn gesehen habe, dass vor ein paar Jahren habe ich ein Gespräch mit ihm, wie wir ICF Freiburg eine Zeit lang gecoacht. Mir ist in den Sinn gekommen, dass ich ein Gespräch mit ihm hatte, wo er so ein bisschen erzählt hat, wie es geht in der Kirche und sie haben begeisternde Sachen erlebt und den Einsatz und die Opferbereitschaft und die Hingabe der Leute im ICF Freiburg ist wirklich bemerkenswert und er hat das so erzählt und ausbreitet und ich habe plötzlich so das Gefühl gehabt, den Eindruck gehabt oder den Gedanken gehabt, ich soll sie mal auf ihre private Situation ansprechen, auf ihre private finanzielle Situation. Wie geht es euch finanziell? Und dann hat er so langsam, oder sie beide haben dann so langsam angefangen zu erzählen und ich habe gemerkt, die Leute sind komplett blank. Die haben ihr ganzes Geld investiert zum Kirche im ICF Freiburg aufbauen. Die haben sogar ihr Ersparte für die Altersvorsorge investiert in das, was passiert, weil sie das Gefühl haben, da bricht etwas auf und da braucht es auch finanzielle Mittel. Alles gegeben. Die haben vier Kinder. Und ich habe gemerkt, die sind völlig am Limit finanziell. Und aufgrund von dem Gedanken von dem Eindruck, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht ist es eine Tür oder etwas, was Gott will tun, haben wir nachher als ICF Basel können ein Jahr lang ihnen einen Teil vom Lohn zahlen und haben sie können wirklich über die schlimmste Zeit hinweglupfen. Wahrscheinlich hätte ich das nie erfahren und hätte sich die Gelegenheit für mich nie geöffnet, wenn ich nicht aus dem Impuls heraus die Frage gestellt hätte. Weniger lang her ist ein Gespräch, das ich hatte, in einer Unterrichtseinheit. Ich unterrichte ja noch an verschiedenen theologischen Seminaren und hatte vor einem halben Jahr oder so einen Kurs über Predigt, Lehre und so weiter. Und dort sind ganz verschiedene Leute drin, unter anderem ein 60-jähriger Pastor. Und ich war mega stolz auf ihn, dass er da 5 Jahre vor der Pensionierung noch eine Weiterbildung besucht zum Thema Predigen, oder? Nachdem er 40 Jahre predigt hat, sagt er, ja, ich will noch etwas dazulernen, 5 Jahre vor der Pensionierung. Und habe ihn da ermutigt und so. Und ich habe erzählt und irgendwann kommt er nach dem Unterricht oder in einer Pause kommt er zu mir führen. Und er bricht förmlich zusammen. Er bricht in Tränen aus. und erzählt mir von dieser schwierigen Gemeindesituation, wo er drinnen ist. Seit Jahren, an dem Ort, wo er ist. Spannungen in der Gemeinde, Streit, er wird öffentlich angegriffen, es bilden sich Parteien, die ihn loswerden wollen und so weiter. Einfach wüste, wüste Geschichten. Er fühlt sich völlig allein an dem Ort, wo er ist. Er sagt, er hat das Gefühl, niemand denkt mit ihm oder für ihn, oder er fühlt sich komplett allein gelassen. Und es hat mich sehr bewegt und ich habe dann gebetet für ihn und so in der Pause, aber dann ist der Unterricht weitergegangen und ich habe es irgendwann vergessen. Und ein paar Monate später, vor nicht allzu langer Zeit, ich bin im Auto unterwegs und dann kommt mir der Typ wieder in den Sinn. Plötzlich kommt mir der Typ in den Sinn und mir fällt sogar noch der Name ein und mir fällt ein, dass ich damals seinen Kontakt abgespeichert habe. Und dann rufe ich ihm an. So aus dem Eindruck aus, ich denke, ich rufe ihm an und frage ihn, wie es ihm geht. Und er ist so etwas von geflasht, dass ich nach ein paar Monaten noch an ihn denke. Und das ist wie so eine, ist jetzt nicht etwas Gewaltiges passiert, aber ich habe gemerkt, dass es so entscheidend war für ihn, dass ich nach ein paar Monaten noch an ihn denke und dass ich ein Stück weit eine andere Erfahrung ihm gebe, wie er jetzt die letzten Jahre erlebt hat in seiner Kirche. Und das ist aufgrund von mir ist einfach der Name in den Sinn gekommen, im Auto. Eine andere Gelegenheit. Und ich probiere euch nur Beispiele zu geben. Ich habe nicht das Gefühl, das sind außergewöhnliche Beispiele. Ich gebe euch die Beispiele, weil ich das Gefühl habe, das sind gewöhnliche Beispiele. Es sind Sachen, die mitten im Alltag passieren, wo Gott Türen öffnet, um etwas von ihm weiterzugeben. Ich habe euch schon erzählt vor einiger Zeit von einer Begebenheit im Fitness, die ich erlebt habe. Die Leute wissen, dass ich Pastor bin. Und die überhäufen mich immer wenn ich komme, überhäufen sie mich da mit blöden Sprüchen oder so. Hallo Papst. Sie sagen mir immer Papst. Dort auf meinem Kärtchen ist sogar auf meinem Fitness-Abo ist ein Papst draufgezeichnet. Oder ich habe ihnen schon 100-mal erklärt, dass es nur einen Papst gibt und dass nicht ich der bin. Aber egal. Hallo Papst, sagen sie einmal, ich habe wieder gesündigt. Kannst du mir Absolution erteilen? Immer so. Oder hallo Herr Pastor, mir tut das Füdli weh. Können Sie mal die Hände auflegen? Und so. Und das sind jetzt noch die anständigen Sprüche, gell? Also das sind jetzt die man in der Kirche noch erzählen kann. Und einer hat mir gesagt, ja, auch noch nicht so lange her, ist einer gekommen und gesagt, ja, Herr Papst, haben Sie noch einen Segen für mich? Und ich habe zuerst so ein bisschen witzig reagiert, so, ja, du hast meinen Segen doch schon lange und so. Aber plötzlich habe ich wie so den Gedanken gehabt, ja, irgendwie hat es mich gedunkt, in dieser Frage ist ein Stück Ernsthaftigkeit drin gewesen. Und ich frage ihn zurück, aus einem Impuls oder Eindruck aus, ich frage ihn zurück, ja, meinst du es jetzt ernst? Willst du einen Segen von mir? Und er sagt zu mir, ja, ich würde mir wünschen, dass du mich segnest. Und ich habe ihm die Hand aufgelegt, mitten im Fitnesscenter und rundherum sind die Leute da, huahada, es ist so eine richtige Muckibude, oder? Techno-Sound im Hintergrund, tschakabucke, tschakabucke. Und ich bin da und lege ihm die Hand auf und segne ihn im Namen vom lebendigen Gott, dass Gott ihn berührt, dass Jesus ihm begegnet und segne ihn auf seinen Wunsch. Und das ist auch aus einem Impuls herausgekommen, zum nochmal nachfragen. Es hätte auch sein, dass es einfach bei einem blöden Spruch bleibt. Jesus öffnet uns Türen, mitten im Leben, zum Menschen mit seiner Liebe berühren. Jesus öffnet uns Türen. Das ist etwas, was mir aufgegangen ist, beim Lesen der Apostelgeschichte. An so vielen Stellen in der Apostelgeschichte heisst es, und der Geist Gottes hat zu dem und dem gesagt. Und der Geist Gottes hat den Paulus dort und dort hingeführt. Und der Geist Gottes hat dem Petrus das und das ans Herz gelegt. Es ist mir so aufgefallen in der Apostelgeschichte, wie oft das Bezug genommen wird auf so spontane Führungen oder Eingebungen vom Geist Gottes, auf Gelegenheiten, wo Gott uns eröffnet, auf Türen, wo Gott uns auftut, mitten im Alltag. Zum etwas von Jesus weitergeben. Nicht einfach den Leuten ein Evangelium vor den Latz knallen, sondern auf einen Eindruck reagieren, wo dieser Situation angemessen ist, wo man drin ist. Wir reden in dieser Serie über teure Gewohnheiten. Und darum bin ich auch eingestiegen mit dem Beispiel von Joshua Bell. Mit dem Beispiel von dem Meister-Violinist, der spielt in der Unterführung. Und alle sind zu beschäftigt, um sich auf diese Begegnung einzulassen. Alle sind zu gestresst, um auf diese Musik zu hören. Der Meister spielt, aber alle laufen vorbei. Die Musik vom Meister erfüllt den Raum, aber niemand ergreift die Gelegenheit zum Zuhören. Und ich habe das Gefühl, das beschreibt auch uns an vielen Stellen, mich an vielen Stellen in meinem Leben, dass es irgendwie so viele Sachen gibt, die mich antreiben, die mich ziehen, die mich stressen, die mich irgendwie durch den Alltag durchhetzen und ich verpasse Gelegenheiten, um auf die Musik vom Meister zu hören. Versteht ihr? Dort, wo wir sind, dort spielt Musik. Dort, wo wir sind, dort ist der Meister gegenwärtig. Dort ist die Gegenwart Gottes. Dort, wo wir sind, ist ein Stück Reich Gottes präsent. Egal, wo du bist. Egal, wo du dich hinbewegst, wenn du am Montag am Morgen verknittert im Tram sitzt und dich zurücksehnst nach deinem warmen Kopfküssi, dann ist ein Stück Reich Gottes mit dir im Tram. Ein Stück Reich Gottes begleitet dich auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn du am Dienstag Vormittag ein schwieriges Meeting hast im Geschäft, in der Firma, dort wo du schaffst, dann sitzt ein Stück Reich Gottes mit dir an dem Stuhl, an dem Diskussionstisch. Und wenn du am Mittwochmittag von mir aus bei den Eltern zu Mittag isst und ich weiss nicht, ihr redet über irgendetwas und es ist vielleicht je nachdem spannungsvoll ein Gespräch, dann sitzt ein Stück Reich Gottes mit dir an dem Mittagstisch, mit deinen Eltern, mit deiner Familie. Wenn du am Donnerstagnachmittag mit den Kindern auf dem Spielplatz bist und sie rühren sich den Sand in die Augen und tun sich mit den Schäufeln auf den Grind hauen. Oder ich weiss ja nicht, was eure Kinder so machen im Sandhaufen, aber dann sitzt ein Stück oder ist ein Stück Reich Gottes präsent an dem Sandhaufen, auf dem Spielplatz, mit dir als Vater oder Mutter, mit deinen Kindern. Wenn du am Freitagabend mit den Kollegen in den Ausgang gehst oder ein Feierabendbier trinkst oder ein Feierabendkaffee oder was auch immer, ist ein Stück Reich Gottes mit dir an dem Stammtisch. Wenn du am Samstag in den Ausgang gehst und ins Kino gehst oder sonst noch immer hin, ist ein Stück Reich Gottes mit dir im Ausgang. Und wenn wir uns nächsten Sonntag sehen, in den nächsten Sonntag Gottesdienst feierst, dann können wir die Gegenwart Gottes feiern, die mit uns war durch die ganze Woche. Versteht ihr? Die Musik vom Meister, die uns begleitet hat durch die ganze Woche. Und Gelegenheiten und Türen öffnen sich uns, dort wo wir die Musik hören, dort wo wir auf die Stimme vom Meister hören. Eine Geschichte zum Schluss. Ich war vor einiger Zeit mit unserer Tochter unterwegs gewesen. Und da sind wir einer Frau begegnet und ich und meine Frau, wir kennen die Familie schon länger. Sie haben auch eine kleine Tochter. Und ich habe sie dort nicht so gut gekannt, aber gut genug, um sie zu fragen, was los ist, weil ich das Gefühl hatte, sie ist irgendwie neben den Schuhen. Sie hat irgendwie so aufgelöst und zerknirscht ausgesehen. Und ich habe sie gefragt, ja, ist alles in Ordnung bei euch? Und dann ist sie spontan in Tränen ausgebrochen und hat mir erzählt von einem massiven Streit, den sie hatte mit ihrem Mann. Von einem völligen Zerwürfnis. Ich kann die Hintergründe jetzt nicht erzählen, aber auf jeden Fall, die Frau, die hat wirklich befürchtet, dass ihre Ehe die Krise nicht überlebt. Sie hat befürchtet, dass die Familie auseinanderbricht. Und sie war zutiefst verletzt und verzweifelt. Und man hat gemerkt, wie sie sich Sorgen macht um die Zukunft, auch um die Zukunft von ihrer Tochter. Und sie war wirklich völlig aufgelöst. Und ich bin ziemlich überfordert von diesem Gefühlsausbruch und hatte auch unsere Tochter auf dem Arm, die auch nicht so geduldig war zum Zuhören. Und hat dann irgendetwas gesagt, von wegen, sie soll das doch noch mal auf den Tisch bringen im Gespräch mit ihrem Mann und so. Und er irgendwie probiert, einen halbwegs vernünftigen Ratschlag zu geben. Und wir sind dann wieder auseinandergegangen. Aber die Geschichte hat mich nicht mehr losgelassen. Die Geschichte ist mir immer wieder nachgegangen. Ich habe immer wieder an die junge Familie denken und an den Streit, den sie hatte, oder an den Vorfall. Und ich habe gewusst, dass ihre Befürchtung, dass die Familie auseinanderbrechen könnte, nicht unberechtigt ist. Und an einem der folgenden Sonntag habe ich predigt im ICF und bin dann mit dem Velo heimgefahren. Und da kommt mir die Geschichte wieder in den Sinn. Ich habe auf dem ganzen Highway auf dem Velo studiert, was könnte ich machen? Gibt es irgendetwas Vernünftiges, was ich machen könnte, um einen Unterschied zu machen in dieser Situation? Und mir ist die Stelle in den Sinn gekommen. Im Jakobusbrief heisst es an einer Stelle, wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott, dass er euch Weisheit schenkt. Und er wird sie euch geben. Und ich habe gesagt, Gott, auf dem Velo, beim Heimfahren, gesagt, Gott, mir mangelt Weisheit. Ich bräuchte eine Idee. Ich bräuchte irgendeine gute, kreative, liebevolle Idee oder was auch immer, um dieser Familie zu helfen. Und mir kommt nichts in den Sinn. Und dann kommt mir plötzlich so der Gedanke, nicht eine Stimme vom Himmel und keine Schrift an der Wand, aber mir kommt plötzlich so der Gedanke, ja, ich könnte eigentlich die beste Flasche Wein aus unserem Keller holen und zu ihnen fahren, zu ihnen gehen und die Flasche Wein ihnen überreichen und sagen, das ist quasi für einen gemeinsamen Abend, den ihr miteinander könnt verbringen könnt. Und wenn ihr ein Gespräch möchtet haben mit mir, ich habe das mitbekommen, dass es spannungsvoll ist, und wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann bin ich für euch da. Dann ich über das nachdenkt, ja, was ist das? Ist eine komische Idee. Und dann denkt, ja, das könnte ja voll in die Hose gehen, so eine Flasche Wein, das ist jetzt so etwas Platz, oder? Das ist jetzt so. Und dann ist mir noch in den Sinn gekommen, dass er Kampfsport macht, so Jiu-Jitsu oder Krav Maga oder wie das heisst da, irgendwie so etwas. Und dann denkt, ja, am Schluss halten wir noch ein paar an die Schnorren, oder? Dann ich bin einfach nicht sicher gewesen, was soll ich jetzt machen, aber schlussendlich, als ich daheim war, habe ich gedacht, komm, ich packe das an. Ich bin in den Keller gegangen, die beste Flasche Wein für ihn geholt, bin zu ihnen vor der Haustür gewesen und habe dem Mann die Flasche Wein überreicht. Und er hat gesagt, schau, ich habe mitbekommen, dass es spannungsvoll ist bei euch und ich habe gedacht, ich gebe euch die beste Flasche Wein von uns, einfach zum sagen, hey, verbringen den Abend miteinander, wo ihr probiert, einfach das zu geniessen, wo noch da ist, das, wo ihr noch habt aneinander. Und wenn ich euch irgendwie kann helfen, dann ich rede gerne mit euch. Und dann habe ich gemerkt, er war irgendwie bewegt von dem, was ich gesagt habe. Aber schlussendlich hat er sich wie so einen Ruck gegeben und hat mir die Flasche Wein wieder zurückgegeben und gesagt, nein, trinke die selber, ich kann das nicht annehmen. Und weisst, schwätze, ich bin noch nie so ein gesprächiger Typ gewesen, oder? Und er hat mich wieder abblitzen lassen. Und ich bin gegangen und er denkt, ja, hätte er gescheitere Gremschnitte gefressen? Oder hätte er den Wein gerade von Anfang an können selber saufen? Und ich denke, was hat jetzt das gebracht? Und ich bin daheim, gang heim und schließe die Türen hinter mir und ein paar Minuten später klopft es an der Türe. Und ich mache auf und der Mann steht vor der Türe und sagt, gilt das Angebot immer noch? Das Angebot vom Gespräch mit dir. Und ich sage, ja, sicher. Und ich lade ihn rein und er sitzt bei uns am Küchentisch. Ich war allein daheim. Er sitzt bei uns am Küchentisch und er erzählt mir den ganzen Nachmittag. Er schüttet mir sein Herz aus. Er erzählt mir Sachen, die er sagt, das hätte er noch niemandem erzählt. Da kommt seine Frau noch dazu. Ich rede mit ihnen auch. Und am Schluss, wir haben geredet und wir haben gebrüllt und wir haben wirklich ihr Leben geöffnet für mich an diesem Nachmittag. Und am Schluss kommen wir mal wieder auf die Flasche Wein zu sprechen und sie sagen, ja, sie würden die Flasche Wein gerne mit uns zusammen trinken, mit mir und meiner Frau zusammen. Haben kurz darauf haben wir abgemacht, haben einen Abend verbracht mit ihnen und zum vierten haben wir die Flasche Wein getrunken und haben geredet und das sind Freunde von uns geworden. Und ich habe sie können vermitteln, sogar jemandem vom ICF, von Gesprächen mit ihnen führt und ihnen weitergeholfen hat. Die sind immer noch zusammen, die Familie, und sind gute Freunde von uns geworden. Und das ist aufgrund von einem nicht wahnsinnig kreativen Einfall gewesen, den ich auf dem Velo hatte, nachdem ich gebetet habe, Gott, gib mir eine Idee. Ich möchte einfach beten, dass Gott uns so das das Bewusstsein gibt in dieser Woche, wo wir anfangen jetzt. Das Bewusstsein, Gott ist bereit, um uns Türen zu öffnen. Wo du hingehst in der folgenden Woche, dort ist ein Stück Reich Gottes präsent. Dort spielt der Meister. Dort ist Musik vom Meister zu hören. Und du kannst Gelegenheiten wahrnehmen, wo sie sind, um ein Stück von dieser Liebe von Jesus weiterzugeben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, wo seine Geschichte schreibt mit uns Menschen, wo seit der Ausgüssung vom Geist Gottes an Pfingsten in der Apostelgeschichte Menschen führt und durch ihr Leben geht und präsent ist in ihrem Alltag und dass du immer wieder kleine und grosse Türen öffnest in unserem Leben, um etwas weiterzugeben von dem, was du in uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich für jeden von uns heute Morgen, dass wir aus dem Raum rausgehen und in die Woche starten, morgen und morgen, in diesem Bewusstsein. Musik vom Meister spielt in dieser Woche, spielt in unserem Leben. Dort, wo wir hingehen, dort, wo unseren Fuss hintritt, ist ein Stück Reich Gottes präsent. Ich bitte dich, dass du uns das zusprichst. Und ich bitte dich besonders für die unter uns, die heute Morgen da sitzen und das Gefühl haben, ich habe doch gar nicht viel zu geben. Was soll ich überhaupt daran denken, dass Gott mich kann brauchen, dass Gott mich will brauchen. Vielleicht sind Leute da, die das Gefühl haben, ich bin selber noch so, mein Leben ist so durcheinander, ich brauche selber noch Hilfe. Ich brauche selber noch Leute, die mir helfen, die soll ich anderen helfen. Ich brauche selber noch Leute, die mich in Berührung bringen mit dieser Liebe von Jesus immer wieder. Wie soll ich andere in Berührung bringen mit dieser Liebe von Jesus? Und ich bitte dich, Vater, dass du diesen Leuten zusprichst in all ihrer Zerbrochenheit. Und in all ihrer Fehlerhaftigkeit und Unabgeschlossenheit, du bist entschlossen, um durch sie zu wirken. Du bist entschlossen, um sie zu brauchen, um ein Stück von dieser Liebe von Gott weiterzugeben und zu multiplizieren in unserem Alltag. In Jesu Namen. Amen. Lass uns miteinander noch Lieder singen und einfach dem Gott zusingen, wo uns nicht nur heute begleitet, sondern durch die nächste Woche wird begleiten.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.